Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge des Data Navigator Podcast. Heute Episode 32. Und genannt haben wir sie die Bewegung der Legislative, Anpassung des Data Acts in Deutschland und Europa. Wir sind wie immer Hubertus von Rönne. Hallo lieber Hubertus.
Hallo Martin.
Und Martin Schirmbacher von Herting Rechtsanwälte, genauso sieht's aus. Ja, wir haben zwei Themen heute. Wir sind zu zweit und haben zwei ganz aktuelle Themen. Zum einen liegt auf dem Tisch der, ja endlich mag man sagen, der neue Referentenentwurf für ein Durchführungsgesetz zum Data Act, also der DADGREFE aus Berlin. Und wir sprechen über den geleakten Entwurf des Digital Package on Simplification, der sogenannte Digital Omnibus aus Brüssel, der nicht nur die GDPR, also die DSGVO, anpassen soll und sogar den bisher nur leidlich in Kraft getretenen AI Act wieder aufschnürt an manchen Stellen, sondern auch für unser Lieblings-Data Act ein bisschen Bedeutung entfaltet. Anfangen wollen wir aber mit dem Durchführungsgesetz zum Data Act oder zur Datenverordnung. Und ja, Hubertus, vielleicht willst du ganz kurz mal einführen, was wir da so gefunden haben.
Ja, also als allererstes nochmal in Erinnerung gerufen für alle unsere werten Zuhörer. Der Data Act gilt seit September. An für sich hatten die Mitgliedstaaten, EU-Mitgliedstaaten, 21 Monate, vielleicht sogar noch länger Zeit, auch das Durchführungsgesetz vorzubereiten und zu verabschieden. Das war in Deutschland aus verschiedenen Gründen, die wir alle kennen, dann doch nicht möglich. Aber jetzt liegt der Entwurf vor. Da freuen wir uns, denn damit wird alles etwas konkreter. Das Grundprinzip gilt ja, der Data Act aus Brüssel gilt unmittelbar, bedarf aber bezüglich bestimmter Fragen der Umsetzung. Was ist da drin? Also zwei Dinge im Wesentlichen. Es wird geklärt, und das ist also auch keine große Überraschung, es wird geklärt, dass die in Deutschland zuständige Behörde die Bundesnetzagentur ist. Das wird ein bisschen weiter ausgeführt, darüber sollten wir uns kurz vielleicht austauschen, aber schon mal der Hinweis, das zweite große sind nochmal die Zuständigkeiten. Was machen denn die Behörden? Das ist nämlich nicht nur eine, sondern auch eine zweite, dazu wirst du gleich was sagen, Martin, eine zweite Behörde, die ausdrücklich benannt wird. Und dann die Tätigkeiten, was sind deren Aufgaben? Darüber werden wir uns kurz austauschen und auch unsere ersten Meinungen dazu abgeben. Aber vielleicht erster Blick mal auf die Bundesnetzagentur. Was steht noch drin zur Bundesnetzagentur, Martin?
Genau, also Bundesnetzagentur ist die Hauptbehörde und zentrale Anlaufstelle. Das ist jetzt in der Tat wenig überraschend. Wir haben ja Jens Ambrock gehört, hier von der hamburgischen Behörde bei uns im Podcast gehabt, einigen Wochen inzwischen, der ja fand, das müssten doch die Landesdatenschutzbehörden dann dort mitzureden haben, aber auch schon auch eingesehen hat, dass eine Zentralisierung jedenfalls der nicht personenbezogenen Daten betreffenden Umstände bei der Bundesnetzagentur wohl ganz sinnvoll ist. Und so ist es. Also die Bundesnetzagentur soll werden die zentrale Anlaufstelle und dann gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wofür sie verantwortlich sein soll, und unter anderem für die Information der EU-Kommission, danach, was sie eigentlich so getan haben, mögliche Streitbeilegungsstellen zuzulassen und dann noch so ein paar weitere Punkte, die nun mal sich aus dem Data Act ergeben. Hauptzuständig soll also die Bundesnetzagentur sein nach diesem Entwurf. Vielleicht sollten wir noch sagen, wer denkt, da gab es doch schon mal einen Entwurf. Ne, das ist richtig, es gab mal einen Entwurf im Februar. Wir sprechen jetzt über den neuen Entwurf aus dem neuen Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung vom 15. Oktober, natürlich in den Shownotes verlinkt. Und so ähnlich war das ja auch schon bei der in dem Februarentwurf vorgesehen. Ein paar Änderungen gibt es aber womöglich bei der zweiten Behörde, die du gerade schon angesprochen hast, die zuständig sein soll, nämlich unsere derzeitige Bundesdatenschutzbeauftragte soll ebenfalls insofern zuständig sein, als Paragraph 3 des Data Act Durchführungsgesetzes als personenbezogene Daten betroffen sind.
Ja, das ist schon interessant. Ein klares Zeichen, das da gesetzt wird, und zwar ein Zeichen für Zentralisierung von Aufgaben, ja, Bündelung bei einer Behörde und soweit gewissermaßen ein duales System. Also die Bundesnetzagentur kriegt eine zweite Behörde an die Seite gestellt. Es ist auch klar geregelt, wer den Lead hat. Ja, das ist die Bundesnetzagentur, aber eben findet sich auch im Text dann wieder, die arbeiten sehr eng zusammen. Das ist eigentlich erstmal ein gutes Signal, oder? Also ich finde das prima. Das ist etwas einfacher. Es wird einfacher für einige derjenigen, die sich heute schon durchaus intensiv mit dem Data Act beschäftigen, die sich da die Fragen gestellt haben.
Sie sollen nicht nur eng, sondern auch kooperativ und vertrauensvoll zusammenarbeiten. So heißt es in Paragraph 3 Absatz 2. Da darf man gespannt sein. Ich bin da aber vergleichsweise optimistisch. Ich glaube schon, dass die Behörden da miteinander gut kooperieren werden. Es ist, und wenn ich mich recht entsinne, ist es tatsächlich eine Abweichung gegenüber dem Februarentwurf, so dass die BIFDI da tatsächlich ein bisschen mehr Rechte bekommt, als es noch vorgesehen war. Möglicherweise ging das auch anders gar nicht, dass man nämlich die personenbezogenen Daten da gar nicht richtig rausnehmen konnte, was zum Beispiel Bußgelder und andere Bescheide angeht. Ja, die müssen sich gegenseitig konsultieren, wenn sie finden, dass sie jetzt hier einen Verstoß festgestellt haben. Aber die Bundesbeauftragte für den Datenschutz soll also auch Bußgelder verhängen können. Dazu werden wir gleich noch mal ein bisschen was sagen. Und auch Bescheide erlassen können. Also die kriegt schon richtig Power in die Hand. Und wer sie nicht mehr hat, jedenfalls für den nicht öffentlichen Bereich, also für den Privatsektor, sind die Landesbehörden.
Ja, also das muss man klar sagen. Da gibt es eine klare Entscheidung. Hier ist die Kompetenz anders verteilt worden, als das sich auch Jens Ambrock zum Beispiel wahrscheinlich gewünscht, definitiv vorgeschlagen hatte.
Aber vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, ist natürlich ein sehr kleiner Bereich, aber die Landesbehörden bleibt zuständig für die öffentliche Hand, also für das Tätigwerden der Landesbehörden im Zusammenhang mit dem Data Act. Also wenn man feststellt, dass man oder wenn man als Landesbehörde Daten haben möchte von einem, ja gut, da könnte sein, dass das Privatwirtschaft ist, aber wenn man selber verpflichtet ist, Daten herauszugeben nach Data Act, ist die Landesbehörde zuständig. Da bin ich ja mal gespannt, ob es da irgendeinen Fall geben wird, den dann Herr Ambrock doch noch selber verhandeln kann. Da muss er sich aber schon ziemlich Mühe geben, um so einen Fall zu kreieren, glaube ich.
Ja, und wer sich jetzt fragt, wie das Ganze vonstatten gehen soll, der wird auch einiges dazu in diesem relevanten Entwurf finden, nämlich zu den Planstellen, die vorgesehen sind. Tatsächlich sind für die nächsten Jahre knapp 20 Personen, also ein Team von 20 Personen vorgesehen. Das wird langsam aufgebaut, also nicht direkt ab Tag 1, aber über die nächsten 3 Jahre dürfen wir damit rechnen, dass ein Team von ungefähr 20, genau gesagt 19,3 Planstellen, sich mit dem Data Act bei der Bundesnetzagentur beschäftigt. Das ist allerdings, muss man auch sagen, eine fast dramatische Reduzierung aus dem ersten Entwurf. Da waren das wohl, Martin, das waren so um die 60 sowas, ne?
Da waren es irgendwie 59,7 oder so. Also finde ich ja schön, wie genau man das da ausrechnen kann, wie viele Leute man da braucht, um dann 5 Monate später dazu zu kommen, dass man nur noch ein Drittel braucht.
Genau. Oder sich nur noch leisten kann, muss man auch sagen. Ne? Also, genau. Also was kostet das Ganze einfach mal, uns allen ein Gefühl dafür zu geben, im Budget, also im Haushalt werden eingestellt dafür roundabout, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das ungefähr 3 Millionen Kosten bei der Bundesnetzagentur, die da anfallen. Das sind im Wesentlichen Personalkosten, aber auch einige Sachkosten für IT und so weiter. Also das ist die Größenordnung, die man hier investiert, um den Data Act seitens der Bundesnetzagentur zu begleiten. Was begleiten heißt, gucken wir uns ja gleich nochmal genauer an, sprechen gleich nochmal über Bußgelder. Aber wir sagten schon, die Bundesnetzagentur ist nicht alleine dabei. Da ist noch eine zweite Behörde, die hat auch Planstellen. Wie sieht es da aus, Martin?
Ja, das fällt gar nicht so weit ab, ne? Also 17,1 Planstellen hat man vorgesehen für Luisa Specht-Riemenschneider und ihr Team. Das finde ich dann schon auch bemerkenswert dafür, dass die Bundesnetzagentur ja die Lead-Agentur sein soll und die wesentlichen Aufgaben erfüllen soll und die Kommission informieren soll und so weiter. Offenbar geht man schon davon aus, dass personenbezogene Daten und Probleme damit ungefähr die Hälfte der Cases ausmachen werden, was sich jetzt aus unserer Praxis kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht völlig weit hergeholt ist, ne? Also weil einfach weil es in fast allen Fällen jedenfalls mal auch personenbezogene Daten gibt. Ob das dann entscheidend ist, ob es nicht eigentlich um Sensordaten geht, die mit Personenbezug nichts zu tun haben, ist die nächste Frage. Aber ich habe hier gerade unseren AI-Officer-Kurs und vorhin Datenschutz und KI gesagt, da hatten wir mehrere Use Cases und in allen, obwohl eigentlich gar kein Personenbezug gewünscht war, tauchten dann irgendwie ständig personenbezogene Daten auf, auch wenn das halt immer unterschiedliche Fälle sind. Ja, da darf man dann gespannt sein, wie kooperativ und vertrauensvoll und eng die Zusammenarbeit dann ist und ob es da nicht in Kompetenz gerangelt
wird. Ja, das ist sehr zu hoffen, dass das nicht irgendwie hier so ein Timeburner wird, dass da unnötige, also aus ich jetzt unnötige Zeit verschwendet wird auf Abstimmungsprobleme. Ne? Aber nochmal zusammengefasst, also 35, 36 Personen werden im Laufe der Zeit zur Verfügung stehen, um den Data Act in der Umsetzung zu begleiten. Was machen die jetzt?
Ja, was machen die? Sie werden sicherlich Beschwerden bearbeiten. Sie müssen Beschwerden bearbeiten. Es gibt auch ein Verfahren. Ja, wenn so und so viele Beschwerden anfallen, kann man erstmal über eine befinden oder vielleicht urteilen lassen und dann gucken, wie es weitergeht mit den anderen. Ja, was ich auch ganz gut finde, Stichwort vertrauensvolle Zusammenarbeit, ja, Ergebnisse der Prüfung durch die Datenschutzbehörden binden die Bundesnetzagentur, dann aber auch andersherum. Die müssen also in einen abschließenden Bescheid Eingang finden. Scheint auch so zu sein. Macht auch irgendwie Sinn, dass man da jetzt den Datenschutz dann auch wirklich bei der, dass die Bundesnetzagentur vertrauen darf und muss auf das, was die BIFTI-Leute da sich überlegt haben. Ja, es gibt Ermittlungsbefugnisse, die sind wohl ein bisschen weniger weitgehend als noch in dem Februar-Beschluss, wenn ich das richtig interpretiert habe, in dem Referentenentwurf aus dem Februar. Liest sich aber erstmal imposant, was sie da alles machen dürfen, Untersuchungen und so weiter und Auskunftsersuchen stellen. Insofern, ja, finde ich das eigentlich ganz.
Also, wir haben da einige Tools an die Hand gereicht bekommen. Allerdings, ich muss sagen, ich finde es sehr bedauerlich, dass nicht so stark zum oder eigentlich überhaupt nicht zum Ausdruck kommt, eine positive Begleitung dieses Data Acts. Ich hätte sehr darauf gehofft, dass auch der Bundesnetzagentur ausdrücklich die Rolle zugedacht wird, bei Datennutzungsthemen, bei Informationsthemen zu begleiten und dabei zu helfen, positive Umsetzung zu.
Es gibt ja einmal im Jahr. Ne? Da steht
ja einmal im Jahr
Empfehlungen veröffentlicht. Ist jetzt ein bisschen weniger weit, als du vielleicht meinst, aber da könnte man halt immerhin sagen, die sollen die Öffentlichkeit informieren. Aber es ist nicht der Beratungsauftrag, den du dir erhofft hast. Ne?
Nein, und das ist also vielleicht auch hier an dieser Stelle, wenn die Kollegen von der Bundesnetzagentur hier auch reinhorchen, vielleicht doch der Hinweis, macht euch da aber mal Gedanken. Das, glaube ich, wäre extrem sinnvoll, wenn wir wirklich an die Zielsetzungen des Data Acts und der Digitalstrategie sowohl der EU-Ebene als auch der Bundesregierung und der Bundesrepublik denken. Datenschätze heben. Ja, dann brauchen wir Impulse, dann brauchen wir eine Stelle, verschiedene Stellen, die Best Practices aufzeigen und so weiter. Wer soll das machen, wenn nicht vielleicht auch die Bundesnetzagentur? Vielleicht passt das doch noch rein in das Pensum, das sicherlich nicht ganz unerheblich sein wird. Aber was gibt's noch? Also dann die Konsequenzen.
An der Stelle, Hubertus, gleich der Pitch, was wir machen werden, ist Frau Harlinghausen fragen. Ja. Ja, Frau Harlinghausen ist die zuständige Referatsleiterin bei der Bundesnetzagentur, die das schon angesprochene Team leitet, die dort jedenfalls auch für den Datenschutz oder für Data Act zuständig sein soll, Datenökonomie. Ja, und Frau Harlinghausen wird bei uns sein am 28. November diesen Jahres, 2025, auf unserem Data Navigator Forum, ja, wo nicht nur die Vertreterin der Bundesnetzagentur da ist, sondern auch die Vertreterin des BMDS, nämlich Professor Luise Hölscher, die eben aus dem BMDS über den Gesetzentwurf, den wir gerade verhandeln, hier sprechen wird. Damian Böselager wird da sein aus dem EU-Parlament und vielleicht sagen wir zum Schluss nochmal, was wir noch alles Tolles da geplant haben. Nur jetzt schon mal der Pitch, ja, Frau Harlinghausen ist da, schaut mal unter data-navigator.eu. Um euch anzumelden und dann auch direkt fragen zu können. So, jetzt habe ich deine Frage vergessen, was du eigentlich von mir wolltest.
Nee, die Frage war, was ist denn jetzt, wenn die Bundesnetzagentur das ihre ganzen Rechte anzuhören und so weiter und so und zu investigieren gemacht haben? Dann gibt es nämlich auch das durchaus nicht uninteressante Kapitel der Bußgelder.
Genau.
Das hatten wir uns vorher schon mal ganz kurz angeguckt, aber nicht, also in dem alten Entwurf, aber nicht natürlich nicht im Detail. Wie hat sich das entwickelt?
Na, die Bußgeldvorschriften, also Paragraph 15 dieses Entwurfs, es gibt ja wenig, was irgendwie nerdiger ist im Recht als diese Bußgeldvorschriften, weil sie eine Ansammlung an Regelungen sind, ordnungswürdig handelt, wer entgegen Paragraph 5 Absatz 2 Satz 3 die Bundesnetzagentur nicht richtig informiert und so weiter. Und dann kommen insgesamt 38, 35 plus 2, 37 Punkte, ja, die einzeln jeweils ordnungswidrig sein sollen und jeweils eine Zuordnung zu einer Maximalbußgeldhöhe. Das Maximalbußgeld, was man nach Data Act verhängen kann, sind 5 Millionen Euro oder bis zu 2% des Gesamtumsatzes, wenn der Gesamtumsatz mehr als 250 Millionen betrifft. Allerdings nur in einem Fall, nämlich wenn Gatekeeper entgegen der Anweisung des Data Acts Nutzer dazu auffordern, ihnen Daten zur Verfügung zu stellen, die sie von anderen Dateninhabern bekommen haben. Also das ist sozusagen dieser Ausschluss von Torwächtern, wie es ja im deutschen Recht heißt, oder in der deutschen Übersetzung heißt, an solche Daten heranzukommen. Dann soll es wirklich rappeln und die sollen dann bis zu 5 Millionen oder eben sogar bis zu 2% zahlen sollen.
Also das ist eigentlich Ausdruck dessen, was irgendwo mal ganz am Anfang in der Begründung des Data Acts auch steht, nicht? Also worum geht's? Es geht um den Wettbewerb ein bisschen zu korrigieren mit der Digitalstrategie und dafür zu sorgen, dass bei IoT, bei also Wirtschaftsdaten, die Nutzungsrechte besser verteilt werden und die nicht wieder abgesogen werden, wie das zum Teil natürlich bei uns mit den personenbezogenen Daten der Fall ist. Wir alle, die wir seit wir Älteren seit 20, 25 Jahren munter Google Maps und Facebook und MySpace und so weiter nutzen und da unsere Daten im Grunde hergeben. Das soll uns nicht passieren. Das ist die EU-Sicht und Strategie. Bei Wirtschaftsdaten, bei Industriedaten wollen wir den Schatz hier in Europa selber heben. Und da, glaube ich, darauf zielt diese Vorschrift und dieses Bußgeld ab. Aber danach gibt es noch eine zweite, das fällt dann schon deutlich ab. Wie sieht es mit anderen Fällen aus, Martin?
Genau, also die nächste höchste Kategorie sind dann 500.000 Euro, also nur noch, wenn man so möchte, eine halbe Million. Ja, wenn man jetzt mal so auf die üppigen Bußgelder aus der DSGVO schaut, wo wir jetzt schon regelmäßig achtstellige Bußgelder haben oder sogar neunstellige Bußgelder haben. Das wird es beim Data Act nicht geben. Ja, Maximalbußgeld nach dieser Vorschrift 500.000. Und wenn man weiß, wie die Bußgeldpraxis ist, da wird man nicht für den ersten Fall gleich ganz nach oben greifen. Dann ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich ein Fall? Ja, da wird man sicherlich drüber streiten können. Aber da sind dann in dieser Kategorie 500.000 sind dann drin, wenn ich also mein vernetztes Produkt nicht richtig konzipiere, gegen Artikel 3 verstoße. Oder wenn ich die Daten, die Kernvorschrift nicht den Daten nicht den Nutzern zur Verfügung stelle als Dateninhaber. Oder auch, wenn ich, das ist dann vielleicht noch augenscheinlich, wenn ich entgegen der Regelungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen Daten dann eben doch nutze, verwende oder an Dritte weitergebe, obwohl ich das nicht darf. Ja, also der Geschäftsgeheimnisschutz landet auch in dieser obersten, also zweithöchsten und Hauptanwendungsfallkategorie der 500.000 Euro. Ja, das sind so.
Aber Martin, aber auch in dem Fall, dass ich, wenn ich Dateninhaber bin, also Hersteller heute bin und die Daten jetzt einfach weiter benutze, ohne dass ich das mir hab erlauben lassen von Nutzer.
Das ist auch ein Fall. Das ist auch ein Fall. Das ist der Fall Verstoß gegen 4 Absatz 13 oder 5 Absatz 6. Nutzung durch den Dateninhaber ohne Vertrag ist auch ein Fall.
Aber das ist doch interessant, weil das ist jetzt fast so der Standardfall, ne? Also viele Unternehmen haben sich um den Data Act noch nicht gekümmert, und zwar auf beiden Seiten. Weder die Hersteller, die sich vielleicht nicht unbedingt drum kümmern wollen, aber die Nutzer, die noch nicht so richtig wissen, was sie bekommen könnten und auch nicht die Kapazitäten. Und in vielen Fällen liegt ein Verstoß vor.
Ja.
Der ahndungswürdig ist und auf den theoretisch, ohne Beschwerdeführer keine Beschwerde, vermute ich mal, theoretisch könnte da sofort angesetzt werden.
Und jetzt die Frage, ob es ein Verstoß ist oder ob nicht, wenn ein großer Hersteller 100 große Kunden hat, denen er allen die Daten nicht gegeben hat und gut, die haben vielleicht noch nicht angefordert, aber jedenfalls deren Daten er nutzt, ohne eine Vereinbarung mit denen getroffen zu haben, ob das eigentlich ein Fall ist oder 100 Fälle. Und wenn es 100 Fälle sind, dann haben wir hier schon ein bisschen Musik. Dann ist es eben nicht nur eine halbe Million, die man irgendwie zurückstellt, falls irgendwann mal einer kommt, sondern dann sind es durchaus viele Fälle und das lässt sich ja nicht von Hand weisen, weil viele Leute betroffen sind. Ist schon ein wichtiger Fall. Und das eben auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ist deutlich niedriger als die DSGVO-Bußgelder, aber jetzt schon nicht völlig zu vernachlässigen. Es ist nicht ein Parkticket.
Ja. Ja, interessant. Also das sind so die wichtigsten Punkte dieses Entwurfs. Er heißt ja noch Entwurf, das haben wir auch am Anfang nochmal ausdrücklich gesagt, hast du darauf hingewiesen, also er ist noch nicht verabschiedet. Haben wir da eine Vorstellung auf der Time-Achse, auf der Zeitachse, wie lange das dauert?
Naja, also ehrlicherweise glaube ich nicht, dass der jetzt, aber ich kann es nicht so ganz einschätzen, aber dass der jetzt den Riesenaufschrei provozieren wird, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dass der jetzt insbesondere im Bundestag da jetzt irgendwie große Opposition droht, ja, zu so einem ja doch eher formellen Akt. Deshalb glaube ich, wird es, vielleicht gibt es ein, zwei kleine Änderungen, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt einen Riesenaufwand oder Aufriss auslöst. Deshalb meine Vermutung, dass man das jetzt relativ flott durchwinken wird, auch dazu, ja, wenn wir Frau Hölscher fragen, was ihre Einschätzung genau ist. Ja, aber ich halte nicht mehr für ausgeschlossen, dass das sogar noch dieses Jahr kommt, ja, dass man es irgendwie vor Weihnachten noch durchbringen möchte und dann ja in Kraft treten, einen Tag nachdem es am Bundesgesetzplatz erschienen ist. Und Höchsteisenbahn, ja, hätten wir zum 12. September haben müssen. Und wenn man jetzt den Entwurf anschaut, ist jetzt auch nicht ehrlich gesagt zu erkennen, was da jetzt so lange gedauert hat, ja, gegenüber dem Februarentwurf. Es gibt ein paar Modifikationen, aber warum ist jetzt man nicht als jemand, der das als Regierung, die das für ein wichtiges Gesetz hält, ja, der jetzt mal den Schwung gibt und sagt, wir wollten das aber jetzt hier dringend zum 12. September live haben. Who knows, wahrscheinlich zu viele andere Sachen.
Ja. Okay, aber prima, zumindest geht es in die richtige Richtung. Es wird ernst, es wird konkret und wir dürfen uns darauf einstellen, dass zu Beginn des neuen Jahres eine Behörde zuständig ist, die Behörde schon ein Team hat und deren Hauptaufgaben klar definiert sind. Und dann gilt es eigentlich auch an unsere Zuhörer hier, sich mit der Behörde auseinanderzusetzen und zusammenzuarbeiten und dafür gemeinsam zu sorgen, dass der Data Act vernünftig umgesetzt wird. Aber das ist nicht das Einzige, was passiert ist. Wir haben schon angedeutet, auf EU-Ebene, auf Europaebene hat sich auch was getan. Was ist da am Köcheln?
Also für mich einigermaßen überraschend, mich traf es unvorbereitet. In der vergangenen Woche ist eine Arbeitsfassung des digitalen Omnibus geleakt worden. Da mag man sich ja fragen, von wem und warum, aber offenbar hat man damit gerechnet, dass insbesondere die Vorschriften, die dort die DSGVO anfassen, zu einem größeren Aufschrei führen. Und das ist just heute, wir nehmen am Freitag, den 14.11. auf, auch passiert, was die DSGVO angeht. Ich glaube, 127 NGOs haben sich da zusammengetan und gesagt, wenn man das jetzt so machte und zum Beispiel in die KI-Verordnung eine Regelung reinschreibe zum Training mit Gesundheitsdaten zum Beispiel, ja, dann wäre das der Point of No Return. Ob das jetzt wirklich so ist, I don't know. Da wird es, sagen wir mal, den Teil der Änderungen, die den Data Act betreffen, wahrscheinlich weniger laut diskutiert werden, aber den gibt es. Ja, es gibt also zwei Pakete. Eines ist den Data Act und die DSGVO betreffend.
Martin, lass den ganz erreicht. Bevor wir einsteigen, lass uns vielleicht gerade mal sagen, was der Omnibus ist. Ja, also es gab seit geraumer Zeit, also vielleicht mal einen Schritt zurück, Digitalgesetzgebung macht die EU und wir natürlich alle auch auf Mitgliedstaatenebene, also Länderebene, schon seit Jahrzehnten eigentlich. Und die EU hat im Laufe der Jahrzehnte immer neue Gesetze, wie wir das überall tun, hinzugefügt eigentlich. Und war hier auch da und dort auch mal eins abgeschafft. Aber im Großen und Ganzen ist es ein relativ komplexes Umfeld geworden. Und da wurden, glaube ich, mit Recht immer wieder auch wurde angemahnt, das überfordert Unternehmen, die Gesellschaft und so weiter. Da müssen wir ein bisschen aufräumen. Also ganz salopp gesagt. Und das hat die EU ernst genommen, hat gesagt, okay, machen wir, brauchen wir, sehen wir auch. Wir wollen die wichtigsten digital Komponenten, Digitalgesetz oder Regulierungskomponenten, wollen wir gerne nochmal angucken und sehen, wie wir die vereinfachen können, wie wir das Gesamtkonvolut, das Gesamtpaket vereinfachen können. Und das wurde betitelt mit einem Omnibus. Also wir machen einen Omnibus, der verschlanken soll, der vereinfachen soll. Da sagtest du gerade, gibt's geleakt, das ist nichts Ungewöhnliches, dass etwas geleakt wird oder durchgestochen, wie man gerne im Deutschen sagt. Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass wenn eine gewisse Reife erreicht worden ist bei diesen Entwürfen, dass das dann inoffiziell, informell in den weiteren Umlauf gebracht wird durch verschiedene Stellen und dann auch eingesammelt wird, so was an Reaktionen kommt. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Es geht also nochmal in einem Satz zusammengefasst darum, auf EU-Ebene Digitalgesetzgebung etwas zu verschlanken und zu vereinfachen. Jetzt lass uns einsteigen, was das konkret für uns bedeutet und den Data Act.
Der Omnibus besteht hier darin, dass jedes Gesetz, was gerne mitfahren wollte, da einmal einsteigen darf und durch Brüssel gekarrt wird. Genau. Ja. Den Data Act betreffend gibt es ganz verschiedene Änderungen. Wenn man es versucht, ganz zentral oder auf den Punkt zu bringen, ja, alles, was irgendwie mit Datenökonomie zu tun hat, auf EU-Ebene mit Data Sharing zu tun hat und jedenfalls nicht ausschließlich personenbezogene Daten sind, soll gebündelt werden im Data Act. Also, Data Governance Act fliegt weg, kommt in den Data Act. Die Free Flow of Non-Personal Data Directive ab in den Data Act oder Regulation ist es auch. Und die Open Data Richtlinie auch in den Data Act. Und alle drei Regelwerke sollen aufgehoben werden. Zugleich gibt es noch ein paar Änderungen am Data Act, wo man versucht, ein bisschen nachzusteuern. Da, wo jetzt der Protest am größten war, habe ich den Eindruck. Der Data Act soll sozusagen die einheitliche Rechtsgrundlage sein, wenn man wissen möchte, wie sieht's aus mit
Data. Also das ist riesig. Das ist wirklich eine enorme Entwicklung. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Zum einen, weil die verschiedenen, die von dir gerade zitierten verschiedenen Gesetzeskomponenten aus verschiedenen Richtungen kommen, also haben auch verschiedene Autoren und auch in verschiedenen Zeitfenstern entstanden sind und auch andere Zielrichtungen haben. Das jetzt alles zusammenzubringen, ist schon echt ein größerer Schritt. Das ist wirklich, finde ich auch mutig und auch sehr, sehr sinnvoll. Also das ist ein tolles Signal, muss ich sagen, finde ich extrem gut. Ich weiß, dass einige von denen, die auch am Data Act federführend mitgearbeitet haben, auf Kommissionsseite auch am Omnibus beteiligt sind, was natürlich auch ein Zeichen dafür ist, dass vielleicht so mutig gebündelt wird. Ja, wollen wir mal genauer reingucken?
Genau, ja, wir können ja, bevor wir, also einem Data Act sind auch noch mal ein paar Änderungen, das werden wir dann auch gleich noch mal besprechen, aber vielleicht gehen wir die drei Sachen kurz durch, dass man versteht, was da passiert. Fangen wir mal an mit dem Open Data Thema. Das ist ja so ein bisschen ein altes Thema. Worum handelt es sich da und was versprichst du dir davon, wenn das jetzt in den Data Act gelangt?
Also bei Open Data, das in der Tat, das geht zurück auf die Mitte der 2010er. Da hatte eigentlich die EU, aber auch auf Landes-, auf Mitgliedstaatenebene hat man auch erkannt, es gibt im öffentlichen Bereich recht viele Daten, die wir so haben, und die sollten doch, sind eigentlich Allgemeingut. Ja, wenn die Verwaltung Daten hat, dann sollten die auch so weit wie möglich genutzt werden. Und daraus ist dann irgendwann mal eine Richtung beschritten worden, Open Data Directive. Also alles, was eigentlich an öffentlichen Daten vorhanden ist, sollte auch frei, offen zugänglich sein. Das ist Open Data, und da gibt es dann verschiedenste Zielrichtungen, wie auch EU-weit mit diesen Daten umgegangen werden soll und Nutzen, zum Beispiel bei der Mobilität, also bei der Steuerung von Verkehrsflüssen über die EU verteilt. Gibt es verschiedenste Direktiven dazu, also sozusagen Unterregularien zu dieser ODD. Dann gab es die durchaus dem einen hier bekannten, einen oder anderen bekannte HVD, High Value Data Regulierung, die auf spezielle Datenkategorien von besonderem Wert nochmal fokussiert ist und dort besonders einfache Zugriffsmöglichkeiten für die Allgemeinheit herstellen soll. Also es ist relativ komplex geworden im Laufe der Zeit mit Unterregularien und so weiter. Und wenn es jetzt heißt, dass dieses ganze Paket ODD, ich hoffe, das ist auch so, tatsächlich verschlankt werden soll und in den Data Act integriert werden soll, dann ist das ein durchaus bedeutender Schritt in die richtige Richtung, nämlich Digital- und Datenthemen zu bündeln.
Also alles, was nicht in den Data Act gelänge, wäre weg. Ja, also insofern, weil ODD soll genauso aufgehoben werden wie die Verordnung über den Free Flow of Non-Personal Data, die schon aus 2018 stammt und letztlich zum Inhalt hatte, dass es eine Art Lokalisierungsverbot gibt. Ja, Mitgliedstaaten sollen nicht sagen können, du musst aber deine Bankdaten in Frankfurt speichern, ja, oder in Deutschland speichern, wegen, ja, Überraschung, Free Flow of Data, ja, Free Movement, da passt dann eben das auch dazu. Vergleichsweise hat nur 9 Artikel, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, ja, und das wird jetzt zusammengefasst und auch in den Data Act überführt. Es gibt dort eine Anzeigepflicht an die Kommission, die auch bleibt. Ein anderer Punkt soll entfallen und letztlich von Data Act-Funktionalitäten übernommen werden. Auch der wird wegfallen. Ja, und dann gibt es den Data Governance Act nicht mehr bald, ja, oh. Nachdem wir uns ja hier vorgenommen hatten, endlich mal darüber in Ruhe zu reden, waren wir zu langsam.
In anderer Form.
Über die Vorschriften werden wir schon noch reden können. Ja, aber auch der Data Governance Act, Datenaltruismus, soll in den Data Act wandern. Und auch die Mehrfachverwendung staatlicher Daten, zack, in den Data.
Kann man vielleicht interessant, nicht nur der Altruismus, sondern in dem Data Governance Act steckt ja das ganze Prinzip der Data Spaces. Und hinter dem steckt nicht nur das Prinzip von Datenaltruismus, sondern auch durchaus der Vorschlag macht auch daraus durchaus wirtschaftliche Modelle, kreiert Datenräume, Data Spaces, in denen ihr sicheren Austausch von Daten ermöglicht. Und dazu gibt es jetzt eine ganze Reihe von EU-Initiativen über IDSA, International Data Space Association beispielsweise. Gibt es ja verschiedenste, wirklich weit fortgeschrittene Projekte schon, in denen Data Spaces in verschiedenen Sektoren entstehen. Das würde jetzt alles wahrscheinlich auch unter den Data Act dann fallen. Das heißt, da kommt nicht nur das regulatorische, das Gesetz, das da integriert werden soll, sondern wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Initiativen. Das macht mir Mut, weil wird hauptsächlich über Datennutzung gesprochen bei Data Spaces. Ja.
Also für uns ist es jedenfalls gut, weil der Data Act dann noch ein bisschen aufgeladener wird und noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt sicherlich, wie schon gesagt, ja, von den 3 Teilen dieses Digital-Omnibus sicherlich der am wenigsten beleuchtete und am wenigsten Aufschrei bekommen wird. Aber das in einem Gesetz zu bündeln, all diese Initiativen noch dazu, die Data Spaces, aus meiner Sicht sinnvoll und kann nur gut sein, als diese Zersplitterung zu haben und dann da immer wieder irgendwelche Directives oder eben Verordnungen auftauchen, die man irgendwie gar nicht so richtig zuordnen kann. Ja, wenn man wissen will, wie es ist mit den Daten, schaut in den Data Act und bei den personenbezogenen Daten schaut halt in die DSGVO. Das macht schon Sinn. Ja, auch der Data Act soll schon angepasst werden. Das ist dann vielleicht als letzter Punkt unserer kleinen Spezialfolge hier. Also es gibt so, ich würde mal sagen, 4, 5 Themen, wo man sich überlegt hat, den Data Act schon anzufassen. Eines ist, dass man jetzt nochmal dass man die Rufe gehört hat mit den Geschäftsgeheimnissen, sei doch irgendwie alles schwierig. Geht also jetzt an den 4 nochmal ran und fügt eine
Artikel 4, ja,
meinst du? Artikel 4, genau, und fügt jetzt also eine neue Vorschrift ein, wonach man, oder einen neuen Ablehnungsgrund für die Datenherausgabe letztlich ein, wonach Datenhalter die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen auch dann verweigern dürfen, wenn eine hohe Gefahr unrechtmäßiger Erlangung, Verwendung oder Offenbarung besteht, besonders eben, wenn es Dritten gegenüber passiert und insbesondere, wenn sozusagen Drittländer möglicherweise involviert sind, wo dann vielleicht die Regularien nicht so gelten wie hier oder wo man vielleicht fürchtet, dass man nicht so schnell Unterlassungsansprüche oder Schadensersatzansprüche durchsetzen kann.
Das habe ich so als die Hauptzielrichtung verstanden dieser neuen Vorschrift. Die Kontrolle des Datenabflusses an Drittländer mit schwächeren Schutzstandards. Ist das so?
Würde ich sagen, ja. Dass das der Kern ist, genau.
Das wird sehr interessant. Also vielleicht nochmal in Erinnerung gerufen, so vor einem halben Jahr haben wir hier auch an dieser Stelle in diesem Podcast mal darauf hingewiesen, dass es durchaus Bestrebungen gab, den Data Act vor dem Inkrafttreten vielleicht abzuändern oder sogar dazu führen, dass er verschoben wird. Das ist nicht passiert. Jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Der Data Act ist gestärkt worden, aber eben mit dieser zusätzlichen Klausel. Das sieht mir so ein bisschen, Martin, das sieht mir so ein bisschen aus nach einem gewissen Kompromiss. Ja. Einerseits, der Data Act ist scharf geschaltet, aber wir hören euch und schärfen nach beim Schutz der Geschäftsgeheimnisse. Was das dann zu bedeuten hat in der Praxis, das wird, werden wir sehr aufmerksam beobachten und begleiten.
Ja, ich glaube jetzt bei allererster Durchsicht, dass das jetzt nicht den Geschäftsgeheimnisträgern den großen Relief bringt, weil in vielen Fällen wird ja gar kein Drittland betroffen sein. Ja, und wenn ich jetzt als Hersteller einer Windkraftanlage, um bei unserem Lieblingsbeispiel zu bleiben, dem Windparkbetreiber die Daten herausgeben muss und der ist ein deutsches Unternehmen und hat einen Windpark in Schleswig-Holstein, sehe ich jetzt nicht so richtig einen Drittlandbezug. Ja, wenn man wüsste, das wäre dann die Frage, wenn man wüsste, dass der die Daten nur deshalb bekommt, weil ein chinesischer Data Broker kommt, um die Daten zu haben, dann möglicherweise schon. Ne? Dann könnte man möglicherweise schon überlegen, gibt es dann den Siemens Ganesas dieser Welt die Berechtigung, die Herausgabe zu verweigern. Wird man gespannt sein, wie das funktioniert. Ne?
Was gibt es noch? Also Geschäftsgeheimnisse, da wird sich was verändern, was relativ konkret, nach unserer ersten Einschätzung überschaubar. Ja, was gibt es noch?
Dann musste ich ein bisschen, also das ist 4 Nummer 8, ja, oder 4 Absatz 8 wird neu gefasst und der 5 Absatz 11 in sozusagen Entsprechung. Dann gibt es ja einen wenig beleuchteten Teil Artikel 14, Artikel 15 Data Act, der wenig beleuchtet. Ich hatte mal eine Mandatsanfrage dazu, habe mich da relativ intensiv mit befassen müssen, um dann zu sehen, dass ich das Mandat nicht bekommen habe. Aber da ging es darum, kann eine Behörde aus statistischen Gründen und aus Gründen der, dass sie bestimmte Daten gerne haben wollen, Daten bei Herstellern, wo die Daten anfallen, bekommen können. Und das ist jetzt ziemlich, diese beiden Artikel werden gelöscht. Ja, Artikel 14, 15 wird es nicht mehr geben. Stattdessen gibt es jetzt irgendwie einen neuen Artikel 15a, wonach dann nur noch, wenn Ausnahmesituationen, Public Emergencies vorliegen, nur dann soll ein solcher B2G-Zugriff also noch möglich sein. Kann ich jetzt ehrlicherweise noch nicht ganz überblicken, ob das jetzt das Ende dieses sozusagen B2G-Data-Transfer-Regimes ist. Gibt es auch noch eine neue Regelung dazu, ob es da jetzt Entschädigungen gibt und so weiter. Angesichts dessen, dass das jetzt in unserer Praxis noch keine so riesige Rolle gespielt hat, man auch nicht so wirklich viel, ich glaube ein oder zwei Aussätze habe ich gesehen dazu, aber noch nicht wirklich viel dazu gibt, mag ich nicht so ganz einschätzen, ob das jetzt wirklich relevant ist, aber es ist schon ein Signal in die Richtung Kompromiss, wie du gesagt hast, dass man jetzt irgendwie bestimmte Sachen dort aufweicht oder abschwächt und dass man in einer Notlage als Staat an bestimmte Daten herankommen sollte, die bei Herstellern vorliegen, scheint mir irgendwie evident zu sein. Bloß das ist dann eben Einzelfall und nicht mehr, wir wollen hier zu statistischen Zwecken.
Exakt. Ja, und dann unser letzter Podcast, was der letzte oder vorletzte war, zum Kapitel Cloud und Datenverarbeitungswechsel, Kapitel 6. Auch dort wird es eine Veränderung geben.
Auch dort soll es ein bisschen was geben. Es soll, aber mal sehen, wie intensiv die Änderungen da jetzt wirklich sind. Aber es wird nochmal eine Übergangsvorschrift geben, also custom-made Datenverarbeitungsdienste, die als kundenspezifisch angepasst sind, kein Standard-SaaS-Produkt, sondern Dienste, wo der Kunde schon lange Kunde ist, Informationen natürlich beim Hersteller anfallen, die sollen ausgenommen sein, soweit Daten vor dem 12.09. betroffen sind oder die vor dem 12.09. geschlossen worden sind, so rum. Und dann gibt es noch mal ein bisschen Klarstellung, dass Kündigungsentschädigungen auch in befristeten Verträgen zulässig sind. Das hatten wir ja mit Zedda besprochen in der letzten Woche. Ja, wie ist es denn jetzt eigentlich mit diesen verkappten Vertragsstrafen? Und da wird jetzt gesagt, also das geht schon mit der Folge, dass man sich als Cloud-Nutzer schon überlegen wird, mache ich jetzt von diesem Recht Gebrauch oder kündige ich einfach zu dem ganz normalen Zeitpunkt oder rufe ich jetzt hier Data Act, Data Act. Ne? Da gibt es auch noch mal ein paar Punkte, Ehrlicherweise bin ich gespannt, ob das jetzt wirklich so kommt. Wir gehen ja noch, das muss ja das Parlament, das muss ja
Genau.
durch den Rat, wir haben noch Trilog, insofern müssen wir vielleicht nicht in die allerletzten Einzelheiten gehen, aber man kann erkennen, dass es in diese Richtung
Ja, ich glaube, genau,
gehen soll.
die große Richtung, die grobe Richtung ist ganz wichtig. Das ist ganz klar. Der Data Act wird gestärkt. Der Data Act wird das zentrale Gesetz für Datenthemen, und zwar Datenschutz und Datennutzung. Ja, wird hier enger zusammengefasst, so ähnlich wie wir das ganz am Anfang unseres heutigen Podcasts bei den Behörden auch besprochen haben. Die Themen werden näher zusammenwachsen. Bisher lag der Fokus häufig auf Datenschutz. Datennutzung wird immer wichtiger werden, aber hoffentlich eben auch dann auf der Regulierungsseite mehr gebündelt. Das ist eigentlich eine gute Nachricht.
Ja, dann sind wir doch zufrieden. Dann sind wir doch zufrieden und beobachten, wie das dort vorangeht. Hast du da eine Prognose zum Zeitplan? Das ist
Ja,
noch ein bisschen schwerer als
das ist schwerer. Also, du
zu
hast ja schon
jetzt.
gesagt, das ist jetzt ist geleakt worden. Also, das ist normalerweise passiert das erst dann, wenn es relativ weit fortgeschritten ist.
19. November sollen die, also sprich, ja, irgendwie kurz nachdem dieser Podcast rauskommt, soll die offizielle Version dann rauskommen.
Ja, aber
Ja,
dann
da wird
geht
man
es
dann
hin und her,
sehen.
ne? Dann geht es hin und her
Genau.
zwischen, dann kommt das sozusagen das Ping-Pong zwischen den drei verschiedenen Institutionen auf der EU-Ebene, die immer beteiligt sind. Kommission macht ja dann normalerweise die Vorschläge, dann hat das Parlament, das EU-Parlament hat dann stellt sozusagen Teams zusammen, die auch mit gewissen Proports politische Repräsentanz haben aus verschiedenen politischen Familien. Also da wird viel, viel verhandelt und deshalb gibt es auch mal viele Kompromisse und ganz am Schluss gibt es diesen besagten Trilog, da kommen die Vertreter der Mitgliedstaaten noch dazu, die ja auch noch mitreden müssen und die letztendlich auch mit verabschieden müssen. Und da wird dann in der letzten Phase manchmal nochmal was verändert. Das hatten wir ja auch schon berichtet. Das war beim Data Act nämlich auch so, dass da in der letzten Phase im Trilog nochmal kräftig verhandelt wurde. Insofern haben wir hier nur einen Entwurf, wie du sagst, aber ganz wichtig für unsere Zuhörer, die Richtung ist eigentlich gesetzt. Ja, der Data Act wird das zentrale Gesetz auf der EU-Ebene, was Daten anbelangt. Ja, Martin, das ist vielleicht der Moment, um nochmal unseren kleinen Ausblick zu wagen, nämlich auf die nächsten 2 Wochen. Was passiert da bei uns, in Berlin vor allen Dingen?
Was passiert da bei uns in Berlin? Also bei uns in Berlin wird es das Data Navigator Forum geben am 28. November. Einen, naja, Dreivierteltag würde ich mal sagen. Einen Dreiviertelfreitag oder vielleicht auch einen ganzen Freitag. 15:30 ist Schluss, dann können alle noch rechtzeitig nach Hause reisen. Indem wir uns eben mit dem Data Act befassen, indem wir den Schwerpunkt legen werden auf die Chancen, die der Data Act bieten wird, vor allen Dingen auf Nutzerseite, vielleicht aber auch dem einen oder anderen Hersteller die Augen öffnen mag oder die geöffneten Augen schärfen wird, darauf, ja, dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, manche Daten zu teilen. Ich hatte vorhin schon gesagt, ja, wer da so da sein wird, neben Damian Böselager, Luise Hölscher und Diana Harlinghausen, werden wir eine ganze Reihe von Industrievertretern da haben, und zwar möglichst sowohl Nutzer als auch Dateninhaber, also Hersteller, als auch Startups, Verbände, die damit jeweils zu tun haben. Magst du, wenn du es vor dir hast, gerade mal durchgehen, die drei Arbeitsgruppen, die wir uns da überlegt haben, die wir dann sozusagen auch live dort diskutieren
Ja.
lassen wollen.
Also was wir
Genau.
machen, das, was wir vorhin angedeutet haben, wir gehen relativ schnell von der Theorie in die Praxis. Wir versuchen an runden Tischen, und zwar in verschiedenen Sektoren, uns genau anzugucken, was heißt denn dieser Data Act in der Praxis? Also wir haben 3 runde Tische, und zwar zu den Sektoren, den Fokussektoren erneuerbare Energien. Da wird es im Wesentlichen um Wind gehen, Public Mobility, im Wesentlichen ÖPNV und Landwirtschaft. Und bei jedem runden Tisch, die werden auch getrennt tagen, dann ab 11 Uhr, wird ein Vertreter, in Anführungsstrichen Vertreter, der Seite der Hersteller sitzen und einer der Seite der Nutzer. Also wir folgen sozusagen der Logik der verschiedenen Stakeholder des Data Acts. Und dann auch ein dritter, also jemand, der ein Startup beispielsweise, das die Daten von entweder vom Nutzer bekommt, um daraus was zu machen, Mehrwert zu akquirieren oder aber eben direkt von dem Hersteller auch. Da sind dabei zum Beispiel der Bundesverband Windenergie, Turbit als Startup Windbereich, SAB Wind, Windpark Betreiber. Die BVG wird dabei sein, Daimler Bus Services wird dabei sein, der BDI und der Hauptgeschäftsführer der DLG, also Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, wird dabei sein, ein Vertreter eines oder auch Eigentümer, Geschäftsführer eines großen Ökohofs und ein Startup im Bereich Landwirtschaft, also und Klaas auch als Hersteller. Also wirklich eine sehr, sehr schöne bunte Mischung und wir freuen uns sehr auf diese Gespräche und Austausche. Und Ziel wird es sein, tatsächlich einmal abzustecken, ob es denn überhaupt so große Konflikte gibt. Du sagtest es gerade schon, wir vermuten, auch auf der Herstellerseite gibt es so viele Chancen, an neue Daten ranzukommen und damit was zu machen. Deshalb lohnt sich der Dialog, der Austausch und das wollen wir mit unserer Veranstaltung mit weiter fördern und damit auch einen Impuls geben für eine positive und erfolgreiche Umsetzung des Data Acts in Deutschland. Kommt vorbei.
So sieht's aus. Kommt vorbei, schaut auf data-navigator.eu nach dem Event, was wir dort halbwegs prominent annonciert haben. Ticket kaufen. Wenn Fragen sind, Beschwerden, Nachfragen, konkrete Fragen zu den einzelnen Tischen, meldet euch bei Hubertus oder bei mir. Per E-Mail sind wir natürlich erreichbar und können da Auskunft geben. Prima. Damit beschließen wir diese kleine, etwas rechtlich geratene Folge. Aber wenn man sich mit legislativ tätig werden beschäftigt, kommt man ohne Recht nicht aus. Und das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und sehen uns dann hoffentlich auch in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Woche. Bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.